Ja, an dieser Predigt hat meine liebe Frau auch einen Anteil. Es geht nämlich um eine sehr bekannte Frau aus der Bibel. Eigentlich bin ich gar nicht geeignet, darüber zu reden, aber wir wollen mal gucken. Es gibt ja in der Schrift so einige herausragende Frauen, wo lehrreiche Ereignisse drumherum passieren. Und so eine Sache haben wir heute. Es ist der angegebene Predigtext. Ich habe mir den nicht ausgesucht. Er hat mich jetzt 2 Wochen begleitet und wir haben da schon zu Hause oft drüber gesprochen. Aus dem Buch Ruth, Kapitel 1, die Verse 1 bis 19a. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Er hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon. Die waren Ephraititer aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb. Und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Die eine hieß Orpah, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kiljon. Und die Frau blieb allein zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihnen, zu den beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mutters Haus. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Noomi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoß haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht noch einem Mann gehörte und Söhne gebären würde, wollt ihr warten, bis sie groß würden? Wollt ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herren Hand hat mich getroffen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpah küsste ihre Schwiegermutter Ruth, ließ nicht von ihr. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlasse und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Das ist ein Text, der hat mich eine intensive Vorbereitung gekostet, hat aber auch Spaß gemacht. Auf den ersten Blick ist es einfach eine tragische Lebensgeschichte einer Familie in einer lange vergangenen Zeit. Aber es ist nicht nur dies, es steckt noch viel, viel mehr dahinter. Hier muss man genau lesen und die geschichtlichen Zusammenhänge auch einbeziehen. Ich habe mal einen Vortrag von Roger Libby dazu gehört, auch vom Mitternachtsruf, was war recht hilfreich. Die im Predigttext beschriebenen Ereignisse geschehen in der Zeit der Richter, ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Die Einnahme des Landes war beendet und Josua war gestorben. Das Volk wurde heimisch im Land. Und die Wunder des Auszugs aus Ägypten, die Wüstenwanderung, die Landnahme, das wurde alles zu alten Geschichten. Es gab einen bestimmten Bibelvers, der war für diese Zeit sehr treffend. Der steht im Richter 21, Vers 25. Zu der Zeit war kein König in Israel. Ein jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen. Gott schickt schlimme Dinge, um sein Volk zur Vernunft zu bringen. Feindliche Heere, Naturkatastrophen, Hungersnöte. Die Menschen sollen sich ihm wieder zuwenden, zu ihm beten, sich auf seine Gebote besinnen. Ich finde, die Parallelen in die heutige Zeit, die springen förmlich ins Auge. Die Nachkriegsgeneration, also auch ich, viele wollen nichts mehr hören von alten Geschichten, wollen nichts daraus lernen. Wir haben uns auch zu Hause schon mal gefragt, wie konnte es damals so weit kommen? Und wäre Ähnliches heute wieder möglich? Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist also kein neues Phänomen, eigentlich ein alter Hut. Pluralismus, Toleranz um jeden Preis, einander stehen lassen mit seiner Meinung, sei sie auch noch so dumm. Man kann damit dabei sogar mit der Bibel argumentieren, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. All das hat eins gemein, Abkehr von Gott und seinen Geboten. Als Antwort schickt Gott Krisen. Weil er die Menschen liebt, weil er weiß, dass wir es sind, die ihn brauchen, weil Abkehr von ihm Tod für uns bedeutet. Damals, zur Zeit der Richter, schickt Gott eine Hungersnot. Und Elimelech zieht mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen nach Moab, um dieser Hungersnot auszuweichen. Wenn Gott uns erziehen will und Nöte in unserem Leben zulässt, was tun wir dann? Weichen wir auch aus? Elimelech, der Name bedeutet, mein Gott ist König. Er geht mit seiner Familie ins Land der Moabiter. Sein Name ist leider nicht charakteristisch für sein Leben. Ebenso wenig, wie der Titel Christ etwas über den Inhalt heutzutage aussagt. Das Volk der Moabiter entstand durch Inzest. Ich weiß nicht, ob euch das geläufig ist, einigen sicherlich ja. Im ersten Buch Mose steht das Kapitel 19. Nachdem Lot und seine zwei Töchter aus Sodom gerettet worden waren, lebte er mit den beiden in einer Höhle im Bergland. Seine Frau hatte sich während der Flucht entgegen dem Befehl der Engel umgesehen und war zur Salzsäule geworden. Und die beiden jungen Männer, die seine Töchter heiraten sollten, hatten der Gerichtsbotschaft nicht geglaubt und hatten sie lächerlich gemacht. Sie waren in Sodom mit umgekommen. Daher war Lot mit den beiden jungen Mädchen allein. Die beiden sagten sich, lieber Kinder vom eigenen Vater als gar keine. Sie machten ihren Vater so sehr betrunken, dass er gar nicht merkte, dass sie sich zu ihm legten. Das tun sie in zwei Nächten abwechselnd. Aus den daraus resultierenden Söhnen Moab und Ben-Ammi entstanden die Völker der Moabiter und Ammoniter, Feinde Israels. Die Moabiter geben später den Israelis ihre Töchter zur Frau, um sie zum Götzendienst zu verführen. Außerdem stiften sie Bileam an, er soll das Volk Israel verfluchen. In dieses Land der Feinde Israels nach Moab geht also Elimelech. Sein Name, mein Gott, ist König, ist nicht Programm bei ihm. Er stirbt dort in feindes Land. Seine beiden Söhne Machlon und Kilion, das bedeutet Kränklichkeit und Verschmachten, nehmen sich dort Frauen. Was für Namen, ne? Entgegen dem Gebot ihres Gottes, sie hätten diese Frau nicht heiraten dürfen. Oder war es gar nicht mehr ihr Gott? Sie leben 10 Jahre mit diesen Frauen zusammen und dann sterben auch sie, kinderlos. im Alten Testament ein Zeichen für große Schande. Und jetzt sitzt sie da. Naomi, je nach Übersetzung, das bedeutet meine Liebliche. Sie hat ihre Herkunft und ihren Gott nicht vergessen. Sie musste all das Leid mit ansehen, ja, sie musste miterleben, was aus den Entscheidungen ihres Mannes resultierte. Das war so ein Punkt, wo ich auch ins Nachdenken kam, was hat meine Entscheidung als Mann einer Frau, als Vater von Kindern, was hat meine Entscheidung auch für Auswirkungen auf meine Familie? Die Naomi, die musste mitgehen, ob sie wollte oder nicht. Und als ihre Söhne sagten, wir bleiben dort und wir heiraten hier, konnte sie auch nicht einfach weg. Sie ist erst jetzt, als ihre Söhne und ihr Mann tot sind, ist sie frei, selber zu entscheiden. Nun ist sie allein mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Orpa bedeutet hartnäckig und Ruth bedeutet Freundin oder Gefährtin. Sie sind jetzt ohne Versorger, nicht einmal geschäftsfähig. Und an dieser Stelle trifft Naomi eine wirklich wichtige Entscheidung. Sie hätte versuchen können, irgendwie in Moab zurechtzukommen, vielleicht irgendeinen Witwer heiraten oder Tagelöhnerin oder irgendetwas. Sie wäre damit aber sinnbildlich von Gott getrennt geblieben auf den Wegen ihres Mannes. Aber jetzt, wo sie in der Lage ist, selbst zu entscheiden, tut sie das einzig Richtige. Zurück zu ihrem Volk, raus aus dem Land, in dem Baal verehrt wird. Ihre beiden Schwiegertöchter dürfen oder müssen selbst entscheiden. Wenn wir uns mal versuchen, praktisch vorzustellen, wie die da wohl gelebt haben mögen die letzten 10 Jahre. Zuerst ihr Mann, nachher ihre Söhne haben für den Lebensunterhalt der Familie gesorgt. Die waren, weiß ich nicht, was sie für Geschäfte hatten, wird nicht erwähnt, spielt keine Rolle. Aber die Frauen waren mehr für sich. Die haben den Haushalt gemacht. Die Naomi wird als Älteste, sage ich jetzt mal, den Vorsitz gehabt haben. Die hatten keinen Fernseher, kein Radio, die haben viel miteinander geredet. Und ihre Schwiegertöchter werden von dem Gott Israels gehört haben. Sie wird ihnen die Wunder bei der Landnahme erzählt haben, die Wüstenwanderung, der Auszug aus Ägypten. Das werden die unweigerlich gehört haben. Sie waren also, ich sage jetzt mal, hochtrabend theologisch in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Diese beiden Frauen jetzt in eine Schublade zu stecken oder 2 Schubladen, wo Gut und Böse draufsteht, das wäre zu einfach. Auch die Orpa macht es sich wirklich nicht leicht. Sie versucht, ehrlich, sich anständig zu verhalten. Und Naomi weiß auch, dass sie dauerhaft nicht für die beiden sorgen kann und redet ihnen zu gehen. Letztlich sind es praktische Gesichtspunkte, die bei Orpa den Ausschlag geben. Sie kehrt zurück zu ihrem Volk. Und wenn wir genau hingehört haben, kehrt sie auch zurück zu ihrem Gott. Und das ist Baal, nicht der Gott Israels. An dieser Stelle muss man sich auch mal fragen lassen, gibt es bei uns praktisch wirklich wichtige Gründe, für die man bereit wäre, sich von Gott zu trennen? Wie auch immer die aussehen mögen. Wenn ich da für mich drüber nachdenke, kann ich nur hoffen, und Gott bitten, dass die Versuchungen nicht zu groß werden. Orpa verlässt sinnbildlich die Nähe Gottes, geht zurück zum Götzendienst und in die Gottesferne. Nicht so Ruth. Ruth, sie steht vor genau demselben Problem. Es ist genau derselbe Sachverhalt. Und sie entscheidet sich anders. Auch sie weiß nicht, wie es weitergehen soll. Zusammen mit ihrer altwerdenden Schwiegermutter, ohne Versorger, ohne Beschützer, in ein ihr fremdes Land zu ziehen, als Ausländerin aus einem für Israelis verachteten Volk. Wie kommt diese Entscheidung zustande? Woher nimmt sie die Kraft dafür? Sie sagt da etwas ganz, ganz entscheidend Wichtiges. Bedränge mich nicht, dass ich dich verlasse und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Sie entscheidet sich, ohne dass die praktischen Dinge des Lebens dabei eine übergeordnete Rolle spielen. Sie hat keine Ahnung zu dem Zeitpunkt, was dabei herauskommt. Ist das bei uns nicht manchmal ähnlich? Wir wissen vorher auch nicht, welche Wege Gott uns führt, wenn wir uns ihm wirklich anvertrauen. Wir können Gott unsere grundsätzliche Bereitschaft zeigen, ihm zu gehorchen, aber was dann daraus wird, das wissen wir vorher nicht. Wir wissen aus dem weiteren Verlauf, dass er Gott also diese Entscheidung segnet und ihr Leben so führt, dass es zum Guten wird. Wir können an dieser Stelle sehr viel lernen. Ruth stammt aus einem verachteten, für Israel feindlichen Volk. Eigentlich hat sie keinen Anteil an Israel und an seinem Gott. Aber durch ihre radikale, konsequente Entscheidung, die sie im Anschluss auch in der Tat beweist, ändert sich alles. Gott nimmt das an. Sie wird die Urgroßmutter des Königs David und ist somit Vorfahre des Herrn Jesus. Und eine ähnliche Geschichte hat sich eine Zeit davor bei der Einnahme Jerichos auch abgespielt. Die Prostituierte Rahab hilft den israelitischen Kundschaftern und wird im Anschluss verschont. Sie ist die Mutter von Boas, dem zukünftigen Ehemann von Ruth, und damit ebenfalls Teil der Linie, die bis zu Jesus reicht. Da musste ich so drüber nachdenken. Auch wir stammen ja aus einem Volk, das sich in der Vergangenheit stark als Feind des Volkes Gottes erwiesen hat. Ich denke, unsere Geschichtskenntnisse sind ausreichend. Und trotzdem gibt es keine pauschale Verurteilung für uns alle. Es geht uns sinnbildlich wie den beiden Schwiegertöchtern von Naomi. Jeder trifft seine eigene Entscheidung und beweist sie im Anschluss in der Tat. Und wir dürfen auch im Neuen Testament ganz klar erkennen, der Gott Israels ist auch der Gott aller Menschen, die an ihn glauben wollen. Wir kennen dieses Bild, dass die Heiden, die gläubig geworden sind, so eingepfropft werden in den Weinstock des Volkes Israel. Es gab mal oder gibt es vielleicht immer noch die sogenannte Ersatztheologie, die sagt, durch die Gemeinde ist das Volk Israel ersetzt worden. Das ist ein ganz schlimmer Fehler und hat dem Volk Gottes auch durch die Kirche ganz viel Leid gebracht. Und das ist falsch. Gott hat sein Volk nie aufgegeben und wird mit ihm auch zu seinem Ziel kommen. Und Kinder Gottes dürfen sich nicht gegen Gottes Volk stellen, niemals. Und auch an der Freundschaft zum Volk Israel beweist sich die Liebe zu Gott. Wir heute, wir verdanken es der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, wenn auch wir Teil dieses Weinstockes sein dürfen. Eine klare Entscheidung für diesen Gott, die sich auch in der Tat zeigt, ist Voraussetzung dafür. Was hören wir im weiteren Verlauf eigentlich noch von der anderen Schwiegertochter, der Orpa? Nichts. Sie wird nicht mehr erwähnt, nicht mit eingepfropft in den Weinstock, nicht Teil der Heilsgeschichte Gottes. Ist das Gottes Schuld? Sie hatte die gleiche Chance in exakt derselben Situation. Ich denke, auch in unserem Leben gibt es so Punkte, wo klare Entscheidungen gefordert sind. Das muss jeder für sich selber erkennen. Aber es gibt Wegpunkte, die eine neue Richtung geben. Zu wem will ich gehören? Bin ich bereit, es in der Tat zu beweisen? Der Gott Israels segnet Ruth für ihre Entscheidung. Fortan führt er sie und macht es gut mit ihr. Das wünsche ich euch und das wünsche ich mir selber auch. Wir, die wir hier sitzen, haben eine klare Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen. Und mehr haben wir dann aber auch nicht zu bringen. Und wenn wir am Ende zurücksehen, dann werden wir seine Führung erkennen, eingepfropft in den Heilsplan Gottes mit dieser Welt und nicht einfach unerwähnt und verschwunden. Mögen uns die Menschen aus diesem Bericht aus alten Tagen mit ihren folgenreichen Entscheidungen eine Hilfe zum Nachdenken sein. Amen.